Also ich wurde dahin geführt und dann ging die Tür zu und dann stand man da. Wir waren da dann 7 Tage. Vor meiner Tür dann ein Tisch, das so, dass man nicht rauskommen konnte.
Die Frage ist, wie viel von der Normalität, die wir gewohnt sind, geht in die neue Normalität, von der wir jetzt zukünftig sprechen, ein?
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 12. Folge Ping Pong und Brause. Heute natürlich auch wieder mit unserem Zugesel und Namensgeber Richard Brause. Schön, dass du dabei bist, Richard. Wie geht's dir?
Ja, ach, mir geht's ganz gut. Danke für die neue Begrifflichkeit. Ich habe immer von Zugpferd gesprochen, aber Zugesel, der ist ja, hat ja fast so einen Neologismus, den du da jetzt geschaffen hast. Also der Esel als ein bisschen störrisches Tier, was aber fleißig ist. Vielleicht trifft das sogar noch ein bisschen besser als Zugpferd. Ja, also mir geht's eigentlich gut. Danke der Nachfrage. Ich würde mal so sagen, ich bin auf einem ganz guten Weg, kann auch wieder Sport machen. Also insofern, Corona hat mich getroffen, aber ich glaube, dass ich es ganz gut hinter mich gebracht habe.
Das klingt ja schon mal gut. Und ein Zugesel, der ist ja nicht nur störrisch und fleißig, sondern auch sehr sympathisch. Also ich mag Esel. und unser heutiges Thema ist die China Bubble. Und wir haben da auch einen tollen Gast, aber bevor wir zu unserem tollen Gast kommen, muss ich noch ein paar Versäumnisse der letzten Folge, mit diesen aufräumen. Ich habe nämlich zwei Einsendungen vergessen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und zwar kommt die eine Einsendung von Maxi Borkenhagen, das ist ja einer unserer langjährigen Volunteers. Sie möchte die Volunteers grüßen und ich glaube, Richard, da können wir uns anschließen, die ja zurzeit keine, wie sich selbst nennen, Familienfeste feiern können, nämlich Veranstaltungen in Deutschland. Der World Cup ist jetzt ausgefallen und auch nächstes Jahr ist es ungewiss, wie und welche Veranstaltungen in Deutschland stattfinden. Und deswegen möchte Maxi diesen Weg nutzen, um alle Volunteers zu grüßen und natürlich auch für Volunteers zu werben, denn die brauchen wir immer bei unseren Veranstaltungen. Es kann jeder mitmachen, egal ob Tischtennisspieler oder nicht. Und ich muss sagen, ich kenne die ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Das ist ein richtig eingeschworener Haufen, das ist eine kleine Familie und es ist nicht allzu schwer, da aufgenommen zu werden und viel Spaß zu haben, oder Richard?
Auf jeden Fall, also kultig in Erinnerung habe ich eigentlich jedes Mal bei den German Open den Volunteers-Abend, wo ich eben auch häufig zu Gast war. Das ist schon wirklich eine Familie und Grüße gehen raus an alle Volunteers, die uns so tatkräftig in den letzten Jahren unterstützt haben und natürlich auch an alle, die es werden wollen, und hoffen wir, dass wir bald wieder große Veranstaltungen in Deutschland durchführen können.
Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Maxi. Und die zweite Frage, die war von Matze Del Bosque. Er fragt, und das geht wieder in den Tischtennisbereich, er ist an der Grenze vom Durchschnittsspieler zum ambitionierten Spieler und fragt, wie er den nächsten Schritt macht. Und sein Problem sind vor allem die halblangen Aufschläge in die Vorhand des Gegners, die zu lang zum Flippen und zu kurz zum Ziehen sind. Und auch die Dima-like Tomahawk-Aufschläge, die ihm immer wieder in Bedrängnis bringen. Richard, kannst du ihm helfen? Wie macht man den Schritt? Und ich muss zugeben, ich habe dieses Problem mit diesen halblangen Aufschlägen in die Vorhand auch ein bisschen. Also das ist auch so ein bisschen Achillessehne.
Ja, also das ist natürlich tatsächlich auch auch für Topspieler durchaus eine Herausforderung. Und diesen nächsten Schritt zu machen, ja, also diese Frage, die haben wir jetzt nicht nur, ich sag mal, auf diesem mittleren Level, sondern natürlich auch im Top-Level. Wie oft haben uns Spieler gefragt, Wann mache ich denn nun den nächsten Schritt? Ja, und naja, zu prognostizieren, wann man den nächsten Schritt macht, ist halt immer unglaublich schwierig. Erstens, man braucht Geduld. Das ist natürlich gar keine Frage. Zweitens, man muss sich wirklich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Und jetzt ist da direkt eine Schwäche oder eine Herausforderung angesprochen. Dieser Weg über die halblange Vorhand, der wird gerne gesucht, gerade in der Zeit, wo man heute eben relativ viel mit der Rückhand Banane eröffnet, in dem Top-Bereich, aber natürlich auch, ich sag mal so, in diesem Mittellevel ist es oft dann wichtig, dass man gar nicht zu früh an die Bälle geht, dass man die Bälle bewusst ein bisschen ausspringen lässt. Man merkt eigentlich auch mit dem Plastikball, der so ein bisschen dazu neigt, ich will nicht sagen zu stoppen, aber sich etwas zu verlangsamen, dass trotzdem aber viel mehr Bälle halblang sind. Bis zum gewissen Level kann man dann wirklich einfach auch sagen, Mensch, wir lassen den Ball ausspringen. Im absoluten Top-Level muss man natürlich diese Entscheidung früher treffen. Wenn ich immer Bälle austrudeln lasse, kann ich sie natürlich nicht immer aggressiv nehmen. Aber ich sag mal, bis zum gewissen Level einfach auch mal den Ball kommen lassen, einfach mal so ein bisschen ein Gespür dazu bekommen, wo gehen die Bälle vielleicht noch halblang raus und wo nicht. Und das regelmäßig mit einer konsequenten Übung zu trainieren. Zum Beispiel, dass der Aufschlag des Gegners im Training eben direkt halblang probiert wird zu setzen. Dann fängt man an mit der Vorhand, dann geht es eben weiter in Vorhand, in den Rückhand. Man lässt dann den Ball so ein bisschen ausspielen. Und im nächsten Schritt, dass man so eine Alternativübung macht, das heißt also Aufschlag entweder kurz in Vorhand oder halblang in Vorhand, dass man das so ein bisschen erkennt. Ja, und last but not least, das kann man natürlich immer wieder auch im Manyballs-Bereich trainieren. Avisiere die weiße Linie an und erkenne halt durch einfach regelmäßiges Wiederholen dieser Übung, wann geht er halblang raus und wann nicht. Man wird feststellen, Bälle sind oft viel häufiger halblang, als man denkt.
Sehr gut. Ist diese Frage von Matze der Boske dann auch beantwortet und vielleicht kann ich da auch was mitnehmen. Ich werde es mir dann nochmal genau anhören, wenn wir dann wieder trainieren und spielen können. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle Einsendungen von euch. Ihr könnt wie immer an podcast@tischtennis.de eure Wünsche, Sorgen, Fragen, Anmerkungen, alles schicken. Was wir dann in der Regel auch lesen. Aber Richard, du hast letzte Woche auch noch einen Cliffhanger angekündigt, nämlich, ich sag mal nur das Stichwort Vulkan und lass dir dann die freie Bahn für deine Anekdote.
Ja, das war wirklich speziell. Das war, erstens liebe ich Cliffhanger. Zweitens glaube ich, ist es eine tolle Überleitung für unseren Gast später. Und drittens war es wirklich, ja, ich will mal sagen, ein Tanz auf dem Vulkan. Man muss wissen, vor einigen Jahren gab es relativ häufig diese Europa-Asien-Turniere. Ich hatte damals die Ehre, sozusagen die Europa-Auswahl zu begrüßen. Und wir hatten aber unsere Flugzeiten sehr, sehr knapp terminiert. Es sind ja häufig die Nachtflüge, auch die von Asien zurückgehen. Ja, und wir haben also wirklich bis kurz vor Abflug quasi gespielt. Dann sind wir mit der Limousine fast mit Blaulicht zum Flughafen gefahren worden und ich habe dann mich mit Dimitri und Birgit Schmidt, unserer Physiotherapeutin damals, mich durch die Schlange gekämpft, sozusagen Ellbogen eingesetzt und gesagt, stopp, ich muss den Flieger erreichen. Und ja, 80 Leute drehen sich zu uns und sagen, ja, den wollen wir auch erreichen. Aber in Island ist ein Vulkan ausgebrochen, der fliegt nicht. So. Und ich glaube, das hatten wir alle noch so ein bisschen im Hinterkopf. Da war ja wirklich einfach zappenduster in der Situation, weil, das musste ich auch lernen, also China ist wohl über diesen Bereich geflogen und das war einfach zu gefährlich. So weit, so gut, haben wir gedacht, naja gut, gehen wir einen Tag später zurück, ist ja kein großes Problem. Wir also zur Fluggesellschaft und ja, die haben uns erklärt, in den nächsten 3 Wochen gibt's keinen Flieger. Das war natürlich nicht wirklich witzig. Es war also neben Birgit Schmidt war noch von der ETTU 1-2 Leute dabei. Es war Dimitri dabei. Ja, und wer Dimitri kennt, weiß er natürlich, dass er das so nicht auf sich hat beruhen lassen. Und wir haben dann wirklich gesucht, getan, gemacht. Ja, unterm Strich, in der Zwischenzeit hatte sich Michael Mays auch angeschlossen, haben wir also einen Flug gefunden mit Etihad, der uns dann über... ich glaube, es war über Saudi-Arabien, ich will es aber nicht genau, also einer dieser Staaten flog, um dann eben weiter zu fliegen. In Saudi-Arabien ist dann Michael Mays ausgestiegen, hat gesagt, hier gefällt es mir gut, hier bleibe ich einfach mal ein paar Tage. Also den haben wir dann unterwegs verloren. wir sind dann über, lasst mich nicht lügen, ich meine über Griechenland nach Italien alle gemeinsam. Das war natürlich auch immer so eine Aktion. In Italien hat dann Dimitri die Möglichkeit gehabt, per Stopover mit einem befreundeten, mit einer befreundeten Familie weiter mit dem Auto zu fahren. In Italien selbst haben wir dann ja kurz vor knapp noch einen Zug bekommen, der uns dann, ich glaube, nach Mannheim gefahren hat, immer unterstützt von, also Birgit, die nun wirklich ja auch dann immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. Und ja, und dann sind wir, ich glaube, wir haben 2,5 Tage gebraucht und sind dann am Ende so, nicht 3 Wochen zu spät, aber 2,5 Tage später in Deutschland eingelaufen. Ja, dann bin ich zu Hause angekommen, wollte mich dann quasi eigentlich nur noch ausruhen. Dann hat mich noch ein Fernsehsender angerufen, weil der eben mitbekommen hatte, Bundestrainer gestrandet auf dem Weg nach Hause wegen dieses Vulkanausbruches. Ja, da gab es dann auch nochmal ein kurzes Interview und am Ende sind wir dann alle schlagskaputt in die Betten gefallen. Aber es war wirklich eine ganz große Herausforderung und ja, in diesem Sinne nochmal ein ganz großes Dankeschön an Birgit, die uns da wirklich ja immer mit immer guten Mut gemacht hatte und natürlich auch an Dimitri. Das war wirklich ein Tanz auf dem Vulkan.
Tja, und ein Roadtrip war das ja schon fast, beziehungsweise eine Odyssee. Die hat, wie du schon, du hast ja schon die Überleitung angekündigt, die hat auch unser Gast hinter sich und er macht auch oft gute Miene zum bösen Spiel. Er ist nämlich ein Kollege von der eben von dir erwähnten und genannten Birgit. Peter Heckert ist bei uns, der gute Geist mit den heilenden Händen, möchte ich ihn mal nennen, der eigentlich beim Olympiastützpunkt Hessen, oder nicht eigentlich, er ist beim Olympiastützpunkt Hessen angestellt, arbeitet aber schon seit vielen Jahren, ja schon seit Jahrzehnten auch für den Deutschen Tischtennisbund. Und er war jetzt genau 24 Tage mit in China, in der China Bubble und hat ein kleines Tagebuch verfasst und wird uns heute etwas darüber erzählen. Peter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich will euch gar nichts erzählen, ihr habt mich quasi dazu gezwungen, das will ich schon mal vorwegwerfen. Also das ist, ja, ich fühle mich allerdings sehr geehrt. Es ist auch so, dass ich tatsächlich auch dieses Ping-Pong und Brause immer mal wieder gehört habe. Auch jetzt gerade in den letzten 2 Tagen habe ich mir noch mal ein paar Folgen angehört, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, das bringt mich dann doch mehr zum Schmunzeln. Und ganz interessant wird es dann für mich, wenn es um die tischtennisspezifischen Sachen geht. Da kann ich euch heute auch ein bisschen was über Flip und Gegenläufer und Bananensprit erzählen. Bin mal gespannt, ob euch das weiterhilft. Also ja, was eine Überraschung. Ja.
Also gezwungen wird bei uns wird niemand zu irgendwas gezwungen, ja. Außer der Richard seit 12 Folgen, dass er hier mitmacht. Aber ansonsten ist das alles, geschieht alles aus freiem Willen.
Ja, okay, tatsächlich fühle ich mich auch etwas geehrt, dass ihr mich da eingeladen habt und das kurz nach Lars Hilscher. Also, ja, das finde ich sensationell. Ja, finde ich unglaublich.
Sehr gut. Peter, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Was war denn dein erster Kontakt mit Tischtennis? Kannst du dich daran erinnern? Also beruflich vor allem jetzt wahrscheinlich hast du schon als Kind sicher die Keule mal geschwungen, aber beruflich?
Also Tischtennis habe ich tatsächlich, außer in irgendwelchen Trainingslager oder Ferienlagern, habe ich nie. Ich habe dann irgendwann mal angefangen mit meinem Arbeitskollegen, der auch für den Tischtennisbund unterwegs war, mal Tischtennis zu spielen bei irgendwelchen German Open. Habe mir da auch, glaube ich, mal den Zeh gebrochen dabei, weil ich an die Platte getreten habe. Also so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, aber das war dann auch das Ende der Karriere wieder. Mit Tischtennis in Berührung kam ich eigentlich irgendwann, wie ich beim Olympiastützpunkt angefangen habe, nicht direkt. Also ich habe da irgendwann 1989 angefangen, für den Olympiastützpunkt zu arbeiten als Honorarkraft. Und ja, dann kann ich das nicht genau sagen. Irgendwann zwischen nach 92 und 96 hat dann mal ein Herr Hampel angerufen, hat gemeint, er hätte da jemand, der müsste mal massiert werden. Ich glaube, der hat auch damals schon direkt die Diagnose zugegeben. Das kann der Helmut ja sehr gut. Ich schätze ihn sehr. Ja, also wann das dann war, weiß ich nicht. Mit dem Tischtennisbund hat es angefangen. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Das war irgendwann, Das war nach Rossis Schulteroperation. Vielleicht weiß das der Ritchie genauer. Der war da schon therapiert und hat dann auch wieder Trainingslager gemacht. Und dann wurden auch in der Zeit wurden das erste Mal Trainingslager in Frankfurt gemacht. Und da war der Ritchie noch Damentrainer. Und ja, so haben wir uns kennengelernt.
Ja, also du hast das schon, ich glaube, super eingegrenzt. Das hilft mir jetzt auch nochmal. Also die Schulter-OP von Rossi, die war aus dem Kopf raus eben vor 2004. Das passt insofern. Also István Korpa, viele Grüße in dieser Situation auch nochmal. Der ist zwischen 2000 und 2004 Herrentrainer gewesen. Ich war damals Damentrainer. Und ja, da ist quasi diese Zusammenarbeit mit dem OSP Hessen quasi entstanden. Und ja, wir haben uns da auch quasi immer, sind immer über den Weg gelaufen, kennengelernt. Du hast uns ja quasi über viele, viele Jahre begleitet, hilfst uns da in den verschiedensten Bereichen. Wir haben, das muss man ein bisschen wissen, mit dem OSP Hessen, mit unserem Bundesstützpunkt in Frankfurt, dem OSP Rhein-Ruhr, mit dem Bundesstützpunkt in Düsseldorf, ja, hier einen super guten Austausch. Und der OSP Hessen unterstützt uns eben ja auf den internationalen, und der Peter ist da sozusagen die Speerspitze eines super Teams freuen uns immer, wenn der Peter uns da begleitet. Und in der China Bubble, das ist ja nicht ganz so einfach gewesen, dass man sagt, Mensch, jetzt fahre ich einfach mal darunter. Da muss er ja ziemlich viele Dinge auch vororganisieren. Deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an Kiki, die das alles ermöglicht hat. Wer Kiki ist, das kann vielleicht Peter sagen.
Ja, die spielt ja hier keine große Rolle jetzt.
Also. Ja, aber eine ganz entscheidende, weil man muss das wissen, das ist mir jetzt ein Bedürfnis nochmal zu sagen. Also der Peter Heckert, der hat so Bock gehabt, mit uns in der Bubble zu spielen, dass er sogar mit seiner Frau gesprochen hat. Kiki ist seine Frau, die dann gesagt hat, Mensch, okay, dann geh dahin, obwohl ich Geburtstag habe. Ich würde sagen, das ist nochmal ein extra Ausrufezeichen wert. Das ist wahre Liebe, genau.
Ja, das will sagen, dass ich gar keinen großen Wert drauf legt, dass ich an ihrem Geburtstag zu Hause bin. Das kann man sehen, wie man will. Nein, es ist wirklich. Also alles, was ich tue, alles, was ich in Frankfurt tue und auch öfters mal weg bin, jetzt in letzter Zeit natürlich sehr, sehr oft weg bin, aber das ist auch die Vorzeichen der kommenden Dinge. Da steht natürlich die Familie hinten dran. Ne? Das ist halt einfach so. Es war von meiner Seite auch mal anders. Also wir hatten gerade mit dem Tischtennisbund angefangen, und dann habe ich glaube 2005 bei der Weltmeisterschaft dann gesagt, so, eigentlich reicht mir es. Meine Kinder sind jetzt 1 und 2 Jahre alt und jetzt schaffe ich das Ganze nicht mehr. Und habe ab da dann wirklich sehr, sehr wenig für den Tischtennisbund gemacht. Das hat meine Kollegen übernommen. Und also ich rede sehr gern von unserem Team, von wir. Wir machen das Ganze. Und das ist, ja, wenn du das als Speerspitze sagen willst, ja, okay, gibt schon einen, der das entscheidet. Das bin ich nicht alleine. Ja, oder vielleicht werde ich gehört oder gefragt. Ja, aber das, ich finde, das steht gar nicht im Vordergrund. Für mich steht im Vordergrund, dass wir das gemeinsam tun. Und so war das die ganzen Jahre. Natürlich in Verbindung immer mit den Verantwortlichen beim Tischtennisbund.
Ja, also genau, um das vielleicht dann auch nochmal für unsere Zuhörer darzustellen, bei der Fülle der Termine, das kann nicht nur einer machen. Ich hatte die Birgit Schmidt erwähnt, die Annette Zischka, also das ist wirklich, Annette hat uns ja 2016 auch in Rio begleitet, ja, also, und es ist tatsächlich auch so ein System, was wirklich funktionabel ist, dass man sich die Tischtennisbälle, also die Bälle wirklich zuspielt, dann macht der eine mal ein bisschen mehr, ein anderer ein bisschen weniger. Aber mir hat diese Idee der Speerspitze gut gefallen, Peter. Deswegen habe ich das mal jetzt einfach so genannt. Genauso wie der Benedikt mich am Anfang als Zugesel bezeichnet hat. Danke dafür.
Sehr, sehr gut, Zugesel und Speerspitze. Ja, Peter, du hast, wie du schon gesagt hast, bist du ja treuer Hörer unseres Podcasts, dann weißt du sicher, dass wir auch mit jedem unserer Gäste ein kleines Spiel immer vorbereiten, das heißt Ping-Pong, und das sind 11 kurze Fragen, auf die du 11 kurze Antworten gibst, so kurz wie möglich, idealerweise ein Wort. Da es in dem Fall nicht so viele Entweder-Oder-Frage sind, gestatte ich dir auch einen vollständigen Satz auszuformulieren.
Dann mach mal deinen ersten Topspin.
Dann mache ich mal meinen ersten Topspin. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Du bist bereit, ja, okay. Also, es geht los. Dehnen oder nicht dehnen?
Das ist vollkommen egal. Kommt drauf an, was du erreichen willst.
Okay.
Ja, dehnen.
Dehnen. Peking-Ente oder Pfälzer Saumagen?
Beides.
Dein schönster Moment beim Tischtennis?
Ui. Der schönste Moment beim Tischtennis ist, der ist immer wieder. Der ist, kann ich da einen langen Satz machen? Also der ist immer wieder, wenn sich zwei Typen oder Frauen gegenüberstehen, sich die Bälle mit einer Affengeschwindigkeit um die Ohren hauen, die ganze Halle die Luft anhält und dann in einem tobenden Applaus losbricht und das auch noch ein Punkt für dein Mann ist, das ist ein sehr schöner Moment.
Okay, diesen Einsatz hätte ich mir gerne gespart oder erspart.
Einsatz im Sinne von Maßnahme?
Ja. Der Einsatz beim Deutschen Tischtennisbund als Physio oder Osteo. Vielleicht gibt es ja auch gar nichts.
Keine Ahnung. später vielleicht nochmal. Aber jetzt,
ja, du darfst doch weiter sagen. Also einmal.
Ja, weiter, okay.
Dein größter sportlicher Erfolg.
Ach du lieber Alter, ey, sag mal. Ich habe im Turngruppenwettstreit bei verschiedenen deutschen, das hieß nicht deutsche Meisterschaften, das hieß deutscher Turngruppenwettstreit bei deutschen Turnfesten,
ja,
mit in meiner Mannschaft zweimal den deutschen Meistertitel errungen und dann noch einmal Zweiter, einmal Dritter, einmal. Das waren immer sehr große, sehr tolle, bewegende Momente. Ich glaube, das waren meine größten sportlichen Erfolge.
Deine geheimen Leidenschaften? Oder nicht geheime Leidenschaften?
Die sind nicht geheim, ja.
Okay.
ja, ich sammle altes Spielzeug. Noch gar nicht so lang, vielleicht seit 18 Jahren, so alt wie mein Sohn ist, ja, habe ich angefangen, Spielzeug zu sammeln. Ich würde gern mehr sammeln, aber das Geld ist da die Grenze. Also da gibt es eine Grenze, da kann man unglaublich viel Geld ausgeben und das ist ein Wahnsinnsmarkt. Und ich suche mir da immer so kleine Nischen und sammle dann wie verrückt, bis irgendwann meine Sammlung in dem Bereich groß genug ist und dann fange ich wieder was anderes an. Aber es ist immer Spielzeug.
Das ist immer Spielzeug. Darum fasziniert mich Tischtennis. Als Nicht-Tischtennisspieler quasi.
Zusatz. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja sehr viel auch mit anderen Sportarten zu tun. Und beim Tischtennis, was mich da fasziniert, also Tischtennis ist eine unglaublich trainingsintensive Sportart. Das finde ich schon mal sehr, sehr toll. Jemand, der nicht Tischtennis spielt, der hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist sehr, sehr trainingsintensiv. Ist natürlich auch sehr körperbelastend. Ja, das herauszufinden, wo das ist, das ist so ein kleines Steckenpferd, was man da, also im Training zugucken und herausfinden, warum einer da Probleme hat, immer an derselben Stelle. Das ist vielleicht für einen Trainer, der das schon sein ganzes Leben lang macht, einfach. Für einen Therapeuten, der neu in so eine Sportart reinkommt, erstmal gar nicht so ersichtlich und ja, das ist auch das Faszinierende, etwas herauszufinden, etwas herauszukitzeln. Wie kann man etwas ändern? Wie kann man dem entgegenwirken? Ja, wie kann man sich selbst da einbringen?
Das war aber ein langer Satz jetzt.
Ja, und das Dritte, also weiter noch ist die Arbeit mit dem Tischtennisbund oder die Arbeit mit den Trainern und mit den Athleten. Also die Menschlichkeit, die Zusammenarbeit, das ist nicht in dem Verband so wie beim Tischtennisbund.
Sehr gut. Das ist Lars Hilscher wär stolz auf dich bei deinen kurzen Antworten. Nächste Frage. Wäre ich kein, mit der Bitte um kurze Antwort heißt er dann immer in der Tagesschau. Ja, wäre okay. Ich kein Physio geworden, dann ... Oder kein Physiotherapeut oder Osteopath.
Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch Elektroinstallateur.
Sehr gut. Diese Person würde ich gerne mal behandeln.
Ui, da fallen mir ja nur Leute ein, die ich wirklich sehr schätze, also bei Sportlern.
Ja, was dir als erstes einfällt.
Die habe ich ja schon, Muhammad Ali.
Sehr gut. Deine Lieblingstischtennisspielerin oder dein Lieblingstischtennisspieler? Muss auch kein Deutscher sein.
Ja. Den habe ich mir gestern noch rausgesucht. Es hat mir gestern noch was überlegt dazu, jetzt habe ich es vergessen.
Das ist eine gute Vorbereitung.
Ja, also, ich habe es tatsächlich vergessen. Es gibt wirklich... Weiß ich nicht mehr.
Gut, dann die letzte
Frage. Ist auch eine schwierige Frage. Guck mal, wir haben über Teamplayer gesprochen. Jetzt soll der arme Peter sich da einen rauspicken. Das ist eine gemeine Frage, Bennett. Stell eine Gegenfrage irgendwann.
Hätte ja sein können, dass er Wang Hao so cool findet, weil er so eine schöne Nase hat oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Ja,
Nein, das ist ja eine andere Geschichte mit dem Wang Hao. Aber das jetzt, ich habe kein Problem, jetzt einen aktuellen Tischtennisspieler zu nehmen, aber da weißt du ja auch, Richie, dass das nicht so einfach ist. Ich sehe immer sehr viel Positives an jemand, aber halt auch Negatives. Und das ist keine Frage, die man mit einem Wort, einem Namen beenden kann. So, deshalb ist es sehr schwer.
Ich könnte die Frage mit einem Namen beenden. Richard Brause.
Ha! Ja, das stimmt, das ist ja gar nicht schlecht, aber ist ja, ja.
Na gut, aber ich jetzt die letzte Frage, dann bist du quasi entlassen aus diesem Gemeinde.
Vielleicht als Sportdirektor, als Lieblingssportdirektor nicht.
Genau, dann bist du entlassen aus diesem schwierigen Spiel. Letzte Frage an China, schätze ich am meisten ... Kurze Antwort, ein
die
Punkt.
Die Heimreise.
Bitte?
Die Heimreise.
Die Heimreise, okay. Okay, so viel dazu. Da wissen wir ja, was jetzt auf uns zukommt.
Nein, so schön ist es. Das sollte ja kurz sein. Die Heimreise ist wirklich das Tollste. Es gibt auch schöne Sachen in China.
Ja, das ist ganz klar. Das stimmt, man muss fairerweise sagen, dass die Heimreise von, ich sag mal, beruflichen Reisen meistens die schöne ist, auch wenn es Tischtennis ist, aber am Ende freut man sich doch wieder nach Hause zu kommen, zu seiner Family und sein gewohntes Umfeld. Aber Richard, vielleicht ganz kurz, wie lange kennst du Peter schon, wie hast du ihn kennengelernt und warum ist er eine Bereicherung für unser Team? Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet.
Ja,
aber
also ich sag mal, Peter, mit dem Team im OSP Hessen arbeiten wir ja schon sehr, sehr lange zusammen. 2003, irgendwo so um den Dreh aus dem Kopf raus. Schlag mich nicht mit dem einen oder anderen Jahr hin oder her. Und was halt für uns unglaublich gut ist, dass Peter und auch das ganze Team immer eben bereit ist, einmal kurzfristig einzuspringen. Ja, diese Bubble, um die es da jetzt ging, die war ja auch nicht auf dem Jahresplan. Und diese Flexibilität ist natürlich für uns unglaublich wichtig, gerade in dieser augenblicklich sehr herausfordernden Situation. Und da muss man einfach sagen, dass Peter eine unglaubliche große Erfahrung insgesamt mitbringt. Er weiß dann schon, wo er eben anpacken muss, ist dann auch jemand, der sich mit Toni Kass oder mit Thomas Gahn, die uns ja mannschaftstechnisch als medizinische Abteilung sozusagen mitbetreuen, sehr, sehr gut abstimmen. Also insofern, der Peter ist da wirklich jemand, wo eben ja auch viele, viele Fäden zusammenlaufen. Und ich schätze ihn einfach auch deswegen, weil dieser Erfahrungsschatz gepaart mit dieser ja profunden, mit diesem profunden Wissen mittlerweile auch, was im Tischtennis wichtig ist. Das ist ja nicht einfach so, dass man sagt, naja gut, hier komm, ich tape dich und fertig. Ja, wenn ich ein Tape am Handgelenk habe, kann ein Tischtennisspieler nicht spielen. Also diese kleinen Erfahrungsdinge, die bringt Peter eben sehr, sehr gut mit. Und wir sind ganz froh, ihn im Team zu haben.
Welche Rolle spielt denn das medizinische Team oder jetzt in dem Fall die Physios auch bei so einer Veranstaltung, vielleicht auch bei einer Großveranstaltung? Du hast jetzt die drei angesprochen, ich kenne sie auch, das sind sehr entspannte, sehr lustige, sehr gesellige Personen. Geht es dann da wirklich nur um die Behandlung, um die medizinische? Oder ich stelle mir halt vor, dass das Spieler so, wenn die ein Spiel hatten oder einen Mannschaftswettkampf und dann kommen sie zur Massage, dass denen vielleicht das eine oder andere noch auf dem Herz liegt, dass es auch ein Ort ist, wo man vielleicht mehr als nur behandelt wird. Ist das so? Oder?
Das, genau so ist das. Es geht ja auch ein bisschen darum, ich sag mal Zwiesprache zu halten, mal sich auskotzen zu können, mal eben einfach die Seele mal baumeln zu lassen und zu unserem Club Med, so haben wir ihn irgendwann mal genannt.
Den Namen finde ich ganz furchtbar.
Bitte? Den Namen finde ich, ich finde den klasse. Ich habe da Spaß dran. Aber vor allem, jeder weiß auch, was sich dahinter verbirgt. Ja, also es geht darum, dass wir hier im physiotherapeutischen, osteopathischen Bereich, im medizinischen Bereich, wenn es um unsere Ärzte geht, um den psychologischen Bereich, dass dieses, ich sag mal neudeutsch, Kompetenzteam immer dabei ist, dass eben die Jungs eben wirklich ein echter Teil des Teams sind. Und eben auch sehr gute, ja, auch Ansprechpartner. Und ich glaube, da hat jeder ist so ein kleines bisschen Psychologe. Und ich glaube, dass manchmal die Behandlung wichtig ist, aber noch viel wichtiger, dass man eben da auch mal das ein oder andere Gespräch oder eben aus Peters Sicht das offene Ohr hat.
Peter, wie siehst du das? Also nicht Namen Club Med, sondern eure Rolle quasi bei solchen Veranstaltungen oder...
Also das mit dem offenen Ohr, ja, das hat man schon, aber ich bin da gerne dabei zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wenn das größere Probleme sind, dann ist der Trainer, der viel mehr Zeit mit dem Athleten verbringt als wir oder vielleicht tatsächlich auch der Psychologe viel wichtiger als wir. Ich finde es toll, was der Richard sagt, das hört sich total klasse an, dass man eben, ich fühle mich auch so in diesem Team, ich nicht als ein extra Team, sondern in diesem Team. Das wurde jetzt bei der Klassenfahrt in China auch nochmal ganz deutlich, dass wir wirklich zusammengehören. Das finde ich ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Es ist auch ein ganz tolles Gefühl. Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass der Physiotherapeut der leichteste Teil, der Teil ist, der am leichtesten auszutauschen ist. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich keine wirklich schlechten Physiotherapeuten gibt. Die tun das, was sie gelernt haben und die Ausbildung ist wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb sind die auch wirklich austauschbar. Das ist bei einem Trainer oder bei einem Spieler oder bei einem anderen Teil vielleicht nicht so einfach. Also da gibt es viel mehr Einarbeitungsprobleme. Und ein Physiotherapeut ist tatsächlich meiner Meinung nach austauschbar und das muss man eigentlich auch sehen, dass man akzeptiert ist und dass man in dieser Klasse gut arbeiten kann und mit zusammen zurechtkommt und sich auch mal alles sagen kann. Das finde ich ganz toll. Also jetzt mit Richard hatte ich auch mal meine Probleme oder eher mit mir. Ja, wir hatten auch schon ein Gespräch, wo wir einmal am Sportplatz rumgelaufen sind und uns mal ausgesprochen haben.
Das
und
da war ist ja Wahnsinn, wie lange deine Erinnerung zurückgeht. Ich erinnere mich allerdings auch, das war ein Fark. Ja.
Wie ein Elefant, ja. Also das, an unwichtige Sachen kann ich mich wirklich sehr gut erinnern. Also da muss man dann auch dann wieder mal dann kurz sagen, okay, wir müssen keine Freunde sein, aber wir müssen zusammenarbeiten, das müssen wir irgendwie auf den Nenner bringen, wo wir das tun können. Ja, das gibt immer Dinge, wo es mal auseinander geht oder wieder zusammenkommt, ob das mit dem Arzt oder mit dem Spieler oder sonst irgendetwas ist. Man muss immer wieder zurückfinden und man muss sich dann berufen auf seinen Beruf. Also wirklich das was ein Satz. Man muss sich wirklich auf seine Tätigkeit beschränken und sagen, hey, wir müssen zusammen arbeiten. Und das können wir auch wenn wir keine Freunde sind. Dass dann daraus dann vielleicht wirklich auch eine Freundschaft über diese Tätigkeit hinaus entsteht, macht das Ganze ja nur interessanter und schöner.
Ja, wobei, das sieht der Peter schon relativ nüchtern, oder Richard? Also ich war jetzt auch ein, zwei Mal dabei. Ich finde schon, dass es auch gerade dann, sprechen wir mal von der Teamweltmeisterschaft, dass so diese ganze Gruppe, dass die funktioniert, dass das schon auch wichtig ist. Und da spielen, glaube ich, dann auch der Club Med und auch die Physios, gerade die, die auch viel Zeit mit den Spielern dann verbringen, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, dass es da, dass die Chemie auch passt. Also würde ich jetzt mal sagen, so als Laie, ich nehme an, das siehst du auch so.
Ja, also so hätte ich es auch eingeschätzt. Ich meine, klar, dass dann, wenn's wirklich um elementare Sachen geht, das weiß aber der Peter über viele Jahre, dann sagt der Peter, komm mal hier, da geh mal lieber zu Christian oder zum Coach. Das ist ja gar keine Frage. Aber weißt du, manchmal, ich habe es ein paar Mal schon erlebt, da liegt dann ein Spieler und der Peter behandelt und dann wird ein bisschen geflaxt und dann wird die Seele baum gelassen und dann wird auch mal irgendwas angesprochen. Und manchmal geht es ja einfach auch darum, zuzuhören.
So, ja. Aber du hast es dir nicht nehmen lassen, die Reise zur China-Bubble anzutreten, um jetzt mal den Switch zu schaffen. Zu den letzten, ja, nicht 24 Tagen, bist jetzt schon wieder in der Woche zurück. Du hast in den 24 Tagen, und du hast mir erzählt, die Patty hätte gemeint, du sollst mal ein Tagebuch schreiben auf deine Frage.
Nein, das hast du falsch verstanden. Das war nicht die Patty, das war die Annette.
Ah, okay.
Die hat gesagt, also erstmal, dass wir diese Bubble machen, das ist natürlich dann mal wieder dem Olympiastützpunktleiter zu verdanken, der ja auch immer wohlgesonnen ist für die Maßnahmen vom Tischtennisbund. Und ein Terminnot gab es nicht, weil es findet ja sowieso nichts anderes statt. War alles ganz einfach, es musste nur ein Dummer machen. Und als ich mich dazu bereit erklärt habe und als da klar war, man muss da irgendwie eine Zeit in Quarantäne, sagte die Annette zu mir, Hackert, du musst dir irgendwas suchen zum Arbeiten, schon drehst du durch. Also ich habe in meiner Quarantäne, nachdem sie aus Berlin zurückkam, habe ich mein Fotobuch sortiert. Ja, oder ein Fotobuch kreiert und meine Fotos sortiert. Und schreib doch ein Tagebuch. Ja, und das kam dann halt dabei raus. Das war dann tatsächlich so, dass nach der Reise am ersten Tag hinter verschlossener Tür habe ich da gesessen, noch nicht mal den Mantel ausgezogen, habe gedacht, boah, ich glaube, die Annette hat recht. Wenn ich das nicht mache, drehe ich durch. Und dann hat, also dieses Schreiben hat natürlich auch gedauert. Ne? So, ich als Legastheniker auf einem 10 Jahre alten iPad mit 2-Finger-Suchsystem, da geht schon ein bisschen Zeit rum und das hat mir tatsächlich geholfen.
Ja, ist doch gut, wenn man viel Zeit hat, das Schreiben länger dauert, ist ja nicht so verkehrt. Aber lass uns mal vorne anfangen. Also du hast ja, ich glaube, 40 Seiten sind das gut. Ich habe mir die gestern Abend durchgelesen, sind sehr, sehr interessant. Teilweise habe ich auch sehr gelacht. Aber lass uns doch mal anfangen. Also jetzt mal, ich sage mal so, diese ganzen Vorbereitungen, die ja schon sehr kompliziert waren, bevor man überhaupt hier abgehoben hat, mal ausgenommen. Aber so der Moment, wo ihr dann gelandet seid in Shanghai, wie muss man sich das vorstellen und was war da anders als sonst und vielleicht auch anders als bei uns? Lass uns da mal mitreisen sozusagen.
Ja, also der erste Eindruck war natürlich in Kopenhagen noch, als wir ins Flugzeug eingestiegen sind, haben wir noch Bilder gemacht von Asiaten, Menschen, die voll vermummt da saßen und gewartet haben, bis man ins Flugzeug ansteigen darf. Also muss man sich vorstellen, mit so einem Taucheranzug, so einem weißen, so einem Ganzkörperkondom, mit Mundschutz, Face Shield oder einer Brille darunter, also so einer total verschließenden Brille. Und so sind die dann, wie lange dauert der Flug? 12 Stunden nach Shanghai geflogen. Da haben wir uns noch so ein bisschen drüber amüsiert. Ja, so, guck mal hier, ne? Also ein bisschen übertrieben. In Shanghai beim Aussteigen hat man nichts mehr anderes gesehen. Das waren nur noch diese Menschen. Viele, sehr freundlich, sehr bestimmt, aber die haben dir den Weg gewiesen und man läuft dann eben dahin, wo die das sagen, hat dann verschiedene Stationen abzulaufen, wo man dann wieder mal den QR-Code vorzeigen muss, den man in Kopenhagen sich runterladen musste, damit man überhaupt in das Flugzeug einsteigen durfte. Ohne diesen QR-Code durfte niemand aus dem Flugzeug aussteigen. Dann musste man was unterschreiben, dass man bereit ist, einen Corona-Test machen zu lassen. Dann ist man wieder ein bisschen weitergelaufen, immer durch Plastik, an Plastikwänden vorbei, durch Schläuche, schon Flughafen, aber da war niemand anderes. Also man konnte in den anderen Bereich des Flughafens, wo sich Menschen frei bewegt haben, von Shop zu Shop gehen oder sonst irgendwas, das war da nicht zu sehen. Das ist alles, der Weg war vorbestimmt und den ist man gelaufen. Dann hat man mal kurz gesessen. Wir haben uns dann immer wieder gesammelt von allen Europäern, die in dieser Tischtennis-Bubble, in diese Tischtennis-Bubble wollten, und sind dann wieder weitergelaufen. Und es waren schon endlose Wege. Und für mich sind tatsächlich auch diese Wege an Flughäfen durch eine Behinderung meiner Knie schon auch immer sehr lästig. Dann läuft man halt mit seiner Winterjacke und einer Jacke drunter und wird einem schon warm, dann sitzt man mal kurz und muss wieder was ausfüllen, dann wird die Temperatur gemessen und dann kommt man plötzlich an eine Stelle, wo es dann nur noch mit Treppen weitergeht. Und dann denke ich, also Leute, wir sind hier an einem internationalen Flughafen, ihr erwartet jetzt von mir, dass ich hier in Treppen da runtergehe. Also das ist wirklich so, wo ich dann denke, oh, das kann nicht wahr sein. Das ist dann auch in dem Moment, wenn ich dann sage, hier sind Treppen, dass dann die Kollegen, die nebenher laufen, auch lachen. Ich finde es auch eher so halb lachend, halb weinend, lasse ich das dann über mich ergehen und muss mich dann an so einem total verdreckten Geländer darunter hangeln. Dann ging es aus dem Gebäude raus, dann ging es zum Container, wo der erste Corona-Test in China gemacht wurde. Den habe ich ja auch ziemlich deutlich beschrieben. Das ist für viele wirklich ein schweres Trauma gewesen. Ich glaube, da habe ich mich noch ganz gut geschlagen. weil das ist eine... das war wirklich... so habe ich das noch nicht erlebt. Wir machen ja in Frankfurt jede Woche einen Corona-Test, also einen PCR-Test mit Stäbchen in die Nase und Stäbchen in den Rachen. Und ja, wir haben uns da jetzt auch mittlerweile dran gewöhnt. Da war das eben so, wirklich, dass ich dieses Stäbchen gesehen habe und dachte, ach, das ist aber schön dünn, das ist ja toll. Was mir da noch nicht aufgefallen ist, dass das auch sehr lang war. Da habe ich mich aber nicht drüber gewundert. Und man denkt nicht, wie weit man wirklich mit so einem Stäbchen in die Nase reinfahren kann. Also wenn ich euch jetzt sage, dass das 7 bis 10 Zentimeter sind, das ist so, dann weiß man, das ist dünn. Ja, und dann wird es gedreht, dann geht es um die Ecke. Und ich glaube, das ging bis zum Rachen. Und dann verweilen die dort etwas.
Danke für die Details.
Dann drehen die da wieder, dann dreht die das wieder. Davor hat sie noch gefragt, ob ich an der Nase operiert wurde. Ja, jetzt weiß ich warum. Ja, und dann zieht die das wieder raus. Und dann habe ich mein rechtes, das war das linke Nasenloch, das linke Auge konnte ich schon nicht mehr öffnen, weil das Volltränen war. Und das rechte Auge konnte ich so ein bisschen öffnen und habe gesehen, wie weit sie dieses Stäbchen wieder aus der Nase herausgezogen hat. Immer hat sie gesagt, ja, relax, entspann dich, bleib ruhig. So, und dann war das draußen und dann sagt sie so, jetzt ist andere Nasenloch, ja. So, und dann ist man wieder aus dem Container raus. Wir haben uns wieder gesammelt. Alle haben geheult, manche aus der Nase geblutet, aber es war
ein wahres Schlachtfeld.
Ein heftiges Trauma für alle. Auch 3 Wochen danach, also wo wir dann in Chengdu, glaube ich, unseren 10. oder 12. Test gemacht haben, die alle nicht mehr so schlimm waren. Ja, da gab es noch einen dann eben in Shanghai, in dem Quarantänehotel, der auch heftig war. Aber alle weiteren in Weihai, die waren alle easy, im Rachen mal kurz hin und her gefahren. Das ist lächerlich. Und in Chengdu waren wir dann in einem Hotelzimmer auf unserem Stockwerk und ich bin dann da raus. Da standen die zwei Engländer da, den Pitchford und sein Trainer. Und das Wichtigste für die, die wichtigste Information war, in der Nase oder im Rachen? Ja, also das war für jeden ein Trauma, das Shanghai-Trauma, das war immer noch da.
So kann die Reise beginnen. Aber Peter, ihr seid dann ins Quarantänehotel gekommen und dann, also das ist so die Frage, die glaube ich die meisten auch und was man sich halt dann so fragt. Und nicht nur, dass ihr komplett abgebabbelt wart sozusagen, es ging ja sogar so weit, habe ich gelesen, dass sogar in den Hotels zwischen normalen Menschen und denen, die quasi wie ihr seid, getrennt wurde, dass man quasi Gänge geteilt hat und so weiter und so fort. Aber was ich wirklich krass finde, ist, du kannst da nochmal erzählen, wie lange ihr in Quarantäne wart. Ihr seid dann ins Hotel gekommen, kriegt eure Zimmer und dann wisst ihr im Endeffekt, okay, die nächsten 7 oder 8 Tage sind wir in diesem Zimmer, wir sehen uns nichts, sehen uns nicht und können uns eigentlich nicht bewegen, außer in diesem Raum. Wie war das und was denkt man sich erstmal, wenn man in dieses Hotelzimmer dann reinkommt und die Tür hinter sich schließt?
Also erstmal in diesem Hotel waren keine anderen. Das war ein Quarantänehotel. Das hat man auch von außen gesehen. Das war so ein Resort-Hotel wie in Disneyland. Das war halt eben, ja, ich glaube, dass unser Hotel eben so ein Spongebob-Schwammkopf-Thema hatte. Zumindest hat man da viele Dinge gesehen. Also so eine Unterwasserwelt. Da waren Spielplätze und das Haus war so bemalt, zum Teil vielleicht auch wie so eine Ritterburg oder so eine Burg unter Wasser. Also schon, ja, so wie man es in Disneyland oder Disney World kennt. Und ja, das war schon mal so ein bisschen surreal. Ja, also man ist da außen empfangen worden, das Gepäck wurde desinfiziert, dann hat man eine Einweisung gekriegt, dann musste man wieder dieses Health-Protokoll, was man 14 Tage vorher gemacht hat, abgeben. Das wurde fotografiert, dann wurde noch mal was anderes ausgefüllt und dann hat man noch mal ein Päckchen Mülleimerbeutel in die Hand gekriegt und ist dann aufs Zimmer geführt worden, immer von Mondmenschen. So hat die Patty die als erste genannt und so haben wir die... habe ich die dann auch weiter beschrieben, weil so, ja, das waren halt immer Astronauten. Das war die Rezeption quasi, der erste Kontakt, die erste, außer auf dem Flughafen und ja, irgendwie witzigerweise war das, dass die Menschen da auch kein Englisch gesprochen haben. Das war auch schon ein bisschen komisch. Man hat das alles so gemacht. Es ging auch kein anderer Weg davon ab. Ich habe noch gedacht, ach guck mal, da ein Spielplatz, wann da wohl das letzte Mal jemand gelacht hat. Das war schon alles sehr komisch. Es war alles so ein bisschen schmuddelig auch. Das ist so ein ganz tolles Hotel, war das eben nicht mehr. Der Boden in den Fluren, die Flure waren unglaublich lang. Also es war ein sehr großes Hotel und man hat auch gesehen, dass in den ganzen, aus allen Fenstern dieses Hotels so Schläuche rauskamen. Guck mal, das sind die Seile, wo man sich abseilen kann. Und dass diese Schläuche, das waren eben Schläuche von der Klimaanlage. Du konntest also, eventuell wird es da auch mal wärmer, bei uns war es kühl oder nicht ganz so warm. Man konnte da im Zimmer dann die Klimaanlage anmachen, die dann eben nach draußen ging. Die Hotelklimaanlage, die war wohl deaktiviert. Also das war schon alles so ein bisschen hermetisch abgeriegelt. Ja, die haben uns dann gesagt, ja, geh in dein Zimmer. Ich war noch gespannt, ob unser Zimmer dann abgeschlossen wird. Also ich wurde da hingeführt und dann ging die Tür zu und dann stand man da. Ja. Und dann war man da alleine. Ich glaube... Wir waren da dann 7 Tage. Ich glaube, wir waren 8 Tage, weil der Herr Ovtcharov einen Tag später kam. Und eben wir dann in diese, dass der bei uns quasi in die Gruppe kommt.
Ja.
Und deshalb waren wir da einen Tag länger. Und das war tatsächlich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob das jetzt 5 Tage waren oder 7 Tage, ich weiß es nicht mehr. Kann man nachlesen.
kann man nachlesen in dem noch nicht veröffentlichten Dokument. Gut.
Aber da war, ja. Wir waren da in dem Zimmer und dann hat das Ganze angefangen, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, wie ich den Kontakt zu den anderen halte. Dass ich über das Zimmertelefon mit denen telefoniere oder spreche. Auf diese Idee kam ich erstmal gar nicht, ne? Weil normalerweise macht man das über WhatsApp. Das hat aber erstmal nicht funktioniert. Das hat nur WeChat funktioniert und WeChat ist bei mir seit einem halben Jahr deaktiviert worden, weil ich es nie genutzt habe und es ließ sich auch nicht mehr aktivieren. Also das war schon ein bisschen komisch. WLAN also, gab es, das war schlecht.
Ja, wenn ich das mal kurz für unsere Zuhörer vielleicht so mal erklären darf, ja. Also WhatsApp und WeChat, das ist quasi das asiatische Gegenstück, wird unglaublich häufig genutzt. WhatsApp geht häufig nicht. Was ein entscheidender Unterschied ist bei WeChat, und das musste ich auch erst wirklich lernen, die Sprachnachrichten brechen nach 59 Sekunden ab. Das heißt also, es ist von vornherein nach oben hin gedeckelt, dass nach 59 Sekunden man durch sein muss mit der Sprachnachricht. Fand ich zwischendurch nicht schlecht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das mal an WhatsApp schreibe, weil es ist natürlich schrecklich, wenn man zwischendurch eine Sprachnachricht von 8 Minuten 17 Sekunden bekommt. Da ist WeChat ein bisschen benutzerfreundlicher.
Aha.
Hast du wieder was gelernt, gell, Peter? Ja. Jetzt, wo du wieder in Deutschland bist, weißt du das auch.
Naja, als ich da saß und dann irgendwann auch meine Jacke ausgezogen habe und dann gedacht habe, gehst du jetzt erstmal duschen, ist mir so eingefallen, dass ja erstmal meine Athleten diese China-Reise abgesagt haben und sie dann zugesagt hatten, nachdem es da wohl eine Telefonkonferenz gab. Und der Rossi sagte mir später, ja, die hat dann wohl einer von der ITTF aus diesem Zimmer, die waren auch in dieser Quarantäne, geführt. Und der sagte, ja, das Essen ist gut. Und die Zimmer sind auch gut.
Ich war bei der Telco mit dabei. Es ist tatsächlich so, dass im Vorfeld dieser Bubble halt unglaublich viele Fragen aufgekommen sind. Und es gab natürlich ein paar Bedenken. Es gab erst die Frage, geht man überhaupt hin? Und nachdem wir uns, ich hatte ja auch erst dir gesagt, na, vielleicht gehen wir gar nicht hin, Peter. Und nachdem wir uns dann eben anders entschieden hatten, gab es dann eben viele, viele Fragen. Und das ist dann quasi gelöst worden, indem man kurz vor Abflug nochmal eine Telefonkonferenz gemacht hat. Und da war tatsächlich einer aus der Bubble schon, der dann gesagt hat, ja, alles perfekt, wir haben große Zimmer und wir haben super Essen. Gut, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt im Laufe der Tage. Ich glaube, zum Schluss war es wirklich auch ganz okay. Es ist natürlich auch nicht ganz leicht, immer das Essen dann nach oben zu bringen und dann ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache.
Nein. Nein, ja, so einen Geschmack kann keiner haben. Das kann. Also, wir sind so ein Party. Also, ich habe im ersten Moment gedacht, die verarschen uns doch. Das kann ja nicht wahr sein. Die wollen jetzt wirklich, dass wir hier bleiben. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, nee, will ich nicht, will wieder nach Hause? Hätte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt? Das sind so Dinge, die wurden ja vorher nicht geklärt. Ja, keine Ahnung, was da passiert wäre. Okay, sowas mache ich natürlich nicht. Aber das Essen, tut mir leid, das kann man nicht gut finden. Es gab da ein Highlight dabei, aber sonst war nichts dabei, was man positiv bewerten könnte an diesem Essen. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, dass es schlecht war, es war auch jeden Tag das Gleiche. Also es gab wenig Abwechslung, vielleicht mal ein anderes Gemüse. Ja, aber es war sehr, sehr wenig Abwechslung. Und das war schon wirklich, wirklich schwer. Also das war schwer. Und auch die Dinge, die in dieser Telefonkonferenz dann gesagt wurden, ja, das probieren wir. Ja, das haben sie wahrscheinlich probiert, aber ein Ergebnis haben sie nicht erzielt. Ja, das muss man schon
deutlich also, sagen. Wenn man so deine Aufzeichnungen liest, Peter, dann klingt es gerade in dem Hersten-Hotel und auch als sie angekommen sind, schon so ein bisschen nach Gefängnis. Du beschreibst dann auch, wie sich quasi der Rossi und der Franz dann über den Innenhof, über geöffnete Fenster miteinander kommunizieren, also wie dann irgendwie auch im Gefängnis. Richard, welche Rückmeldungen hast du denn in der Zeit gekriegt von Rossi, aber auch von den Spielern? Wie ist das bei dir so angekommen? Weil, wenn man das von Peter so liest, dann ist es zumindest mal keine optimale Vorbereitung auf zwei so große Turniere und ich denke, ja, so ganz zufrieden waren da sicher die Beteiligten auch nicht unbedingt.
Ja, na sicher. Das, in letzter Instanz kann es natürlich keine Zufriedenheit sein, wenn man ich sag mal, 10 Tage wirklich gar nicht trainieren kann. Es ist natürlich auch so, der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht den Austausch. Das ist natürlich nicht optimal, aber das wussten wir natürlich zum großen Teil auch vorher. Wir haben ja versucht, auch nochmal so ein bisschen einzuwirken, dass die Quarantänemaßnahmen eben verkürzt werden. Und am Ende war es natürlich dann eine Entscheidung, die man getroffen hat. Und man ist dann schon sehenden Auges in dieses System gegangen. Wir wussten mehr oder weniger, was uns erwartete, auch wenn es natürlich dann vor Ort nochmal eine Runde schwierig war. Man hört das ja aus Peter raus, dass das wirklich eine Herausforderung war. Man hört das auch bei Rossi oder bei den Spielern, dass das wirklich schwierig gewesen ist. Und man hat zumindest ja diesen Augenblick herbeigesehnt, als man dann in das Training einsteigen konnte. Ich sag mal, Man muss natürlich einfach sich dem unterordnen, was die Regularien in China sind. Und wenn die Regularien eben so sind und es in China entschieden wurde, ein Turnier zu spielen, dann muss man dem Folge leisten. So, das natürlich, wenn ich jetzt irgendeinen Spieler aus der Bubble, irgendeinen Trainer aus der Bubble frage, hast du Spaß an der Quarantäne gehabt? Dann werden alle sagen, nee, das ist für uns eine ganz große Herausforderung. Aber vielleicht ist das ein Stück weit auch die neue Normalität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Ja, Peter, gab es denn sowas wie einen, dann trotzdem ein bisschen wie ein Lagerkoller bis zum ersten Training? Oder wie haben die Spieler sich aus deiner Sicht, wie haben die das weggesteckt? Ihr habt Serien geguckt, ihr habt miteinander kommuniziert, ihr habt das auch ein bisschen ja, mit Galgenhumor genommen, aber die Zeit war hart, das beschreibst du auch in deinem Tagebuch. Aber wie war das so bei den Spielern und bei dem gesamten DTTB-Team?
Am ersten Tag habe ich das so wahrgenommen, also dieser Kontakt, egal wie, der war natürlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und man hat auch, also ich habe das so empfunden erstmal, dass diese WhatsApp-Kontakte, auch wenn WhatsApp-Video plötzlich wirklich ganz gut funktioniert hat, dass das kein Ersatz ist für miteinander essen, miteinander rumgehen, miteinander lachen und durcheinander reden. Ja, das ist kein Ersatz, das ist kein Ersatz für Kommunikation, wie wir sie gewohnt sind. Und der erste Tag, also als ich alle kontaktiert habe, war so, wo ich gesagt habe, wow, wie soll das weitergehen? Also die waren alle niedergeschlagen. Ich glaube, der Rossi hat dann ein bisschen sich beschwert, sodass dann der Server neu gestartet wurde, neu gebootet wurde und dann hat WhatsApp auch etwas besser funktioniert und das Internet besser funktioniert, also das WLAN besser funktioniert. Und das war dann war schon wieder Kommunikation möglich und man hat sich an diese Situation gewöhnt und das war schon so ein Galgenhumor und jeder hat auch irgendwie seine Zeit rumgebracht. Ich habe ja auch irgendwann mal geschrieben, wir waren nie langweilig. Also ich habe tatsächlich niemals Langeweile empfunden, auch wenn ich mich zwischendrin immer mal wieder aufgeregt habe, was für eine Scheiße das hier ist. Ja, und dass die sich bemüht haben und dass die Chinesen sich bemüht haben oder dass die versucht haben, europäisches Essen zu machen, das ist schon wirklich alles toll. Ja, da wundert man sich, was die denken, was Europäer essen. Oder die Ausführung war dann halt eben nicht schlecht. Aber ich glaube, die trifft das keine Schuld. Und letztendlich müssen auch alle Chinesen, die in das Land einreisen, obwohl sie da einen Wohnsitz haben, diese Tortur durchmachen. Und die schützen sich. Also das war eigentlich bei mir, und ich glaube auch bei allen anderen, akzeptiert. Und deshalb wussten wir mussten da durch. Und dass diese Quarantäne dann verlegt wurde, dass wir in Quarantäne verlegt wurden, das ist ja schon mal die riesengroße Ausnahme gewesen. Und mir schien auch so, dass das sonst in China wohl niemand mitkriegen darf, weil das nicht üblich ist.
Ja. Also was ganz witzig ist, da kann ich ein bisschen was zu beitragen. Ja, das war ja im ersten Schritt und vielleicht kannst du mich dann ergänzen, Peter. Im ersten Schritt war es ja tatsächlich so, dass geplant war, eben im Bus diese Quarantäneverlegung zu machen.
Haben die Frauen auch gemacht?
Die Damen haben das dann gemacht. Die Herren haben irgendwie kurzfristig dann den Flieger noch gestellt bekommen, ne?
Ja, nicht nur einen, sondern jeden Tag einen, dass in jeden Tag maximal 11 oder 12 Personen geflogen worden.
Ja, also das ist wirklich auch so eine halbinterne Info. Der Leo, der meinte, naja, er hätte das eigentlich auch ganz gerne für die Damen realisiert, aber eben es war schwierig in der Kürze der Zeit. Die Damen haben ja früher angefangen zu spielen als die Herren, da eben entsprechende Flieger zu bekommen. Aber ist halt schon, wenn man das sich mal so im Einzelnen überlegt, ja, da sind Busse, ganz große Busse, die da irgendwie 12 Stunden von A nach B fahren. Da sind Flugzeuge geschartert worden. Also das ist schon ein Riesenaufwand, der da betrieben wurde. Und bei all dem, wo wir manchmal auch so ein bisschen zucken, das haben die Chinesen schon auch in vielen Bereichen ganz gut gemacht.
Ja, da war ein Plan dran. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das war wirklich ein Megaplan. Ich habe irgendwann mal die Zahl gehört, dass das Ganze, diese ganzen Quarantänemaßnahmen, diese ganzen Corona-Tests, diese ganzen Hygieneauflagen, dass die 10 Millionen irgendwas gekostet haben, wahrscheinlich Dollar. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ne? Alleine diese Charterflüge, und das ist schon eine Menge Geld, was da rumgeht. Dann, wenn man sieht, wie penibel die waren, also auch wie die uns abgefertigt haben, als wir gelandet sind in Weihai, dass wir, mir fällt noch ein, das sollte auch geheim bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das geheim bleiben sollte, dass die Frauen das nicht mitkriegen, oder ob das wegen den Chinesen selbst war. Auf jeden Fall war das so, bevor wir geflogen sind, habe ich abends Kontakt mit der Patty gehabt, und die hat gesagt, sag mal, sind die Männer geflogen? Das weiß ich nicht, ich habe das gehört, ja, wir sind ja noch da, ich wusste auch nicht so genau, was ich sagen sollte. Und die sagte, ja, aber das sind jetzt schon Männer angekommen, das kann ja nicht sein, dass die mit dem Bus gefahren sind. Und da sage ich, ja, die werden wohl geflogen sein. Und so, da war die schon ein bisschen sauer. Okay, das war am nächsten Tag schon wieder weg, aber das war schon, ja, Gott, was soll ich denn da sagen? Ich bin auch lieber geflogen als 13 Stunden im Bus gefahren. Und wenn man das von Han Ying liest, also die alleine in so einem Bus war, also ja, mit dem Fahrer, der voll vermummt und dann noch durch eine Plastikfolie von ihr abgetrennt. Boah, das ist schon echt bitter. Wir kamen also da in Weihai ein und mussten unsere Schutzkleidung, die wir bekommen haben, ausziehen, in eine Tonne stecken, einen neuen Mundschutz nehmen, neue Handschuhe nehmen, Hände desinfizieren, neue Handschuhe nehmen. Und als wir dann alle versorgt waren, das ganze Flugzeug, das wurde immer gruppenweise gemacht, also in den Gruppen, wie wir auch gereist sind, in den Bussen oder oder im Flieger, sind wir dann wieder in 3 verschiedene Busse eingestiegen. Und dann haben dieses Personal hat sich dann auch gegenseitig desinfiziert, auch die Schutzkleidung ausgezogen, auch in die gelbe Tonne. Dann wurde der Sack in der Tonne verschlossen, desinfiziert, aus der Tonne rausgehoben, die Tonne innen drin desinfiziert, den Sack wieder rein und die Tonne weggefahren. Also das war schon, dann wurde unser Gepäck desinfiziert, dann wurden die Stewardess desinfiziert, dann wurde der Pilot, mit dem wir überhaupt gar keinen Kontakt haben, der ist aber die Treppe runtergelaufen, die Füße desinfiziert. Also auch mit dem Schutzanzug überzogen alles. Und dann ist der Weg, wo wir gelaufen sind, auch desinfiziert worden. Und dann lag in unserem Bus noch ein Walkie-Talkie, worüber man uns informiert hat, wie es jetzt weitergeht. Dass wir jetzt noch eine Stunde mit dem Bus fahren, dass wir dann in unser Hotelzimmer kommen und dass auch alles, dann das Gepäck beim Ausladen wieder desinfiziert. Dann haben wir das genommen, sind im Hotel in unser Zimmer. Also ein Hotel ist das nicht, das ist eher so eine Sportschule. Aber mit Hotelcharakter, wobei wir ja keine Lobby gesehen haben. Wir sind da durch den Seiteneingang rein, in den Fahrstuhl gestellt worden, und an unseren Zimmern hingen dann in großen Buchstaben unsere Namen. Da ist man dann rein, dann wird an der Tür geklopft. Also ganz kurz hinten dran, da stand vor meiner Tür dann ein Tisch, dass man nicht rauskommen konnte. Und auf dem dann auch wieder das Essen gelegt wurde. Und so waren wir dann halt eben in Weihai. Genau dasselbe wie in Shanghai, nur eben ein bisschen größeres Zimmer. Na, so auch moderner, neuer. Und da haben wir dann gewartet, bis wir dann nach 3 oder 4 Tagen anfangen durften zu trainieren. Da wurdest du dann auch von den voll verkleideten Astronauten abgeholt, pünktlich auf die Minute zur Trainingshalle geführt und auch dort wieder abgeholt. So ging dann der, das war dann nach eben 9 oder 10 Tagen dann der Alltag, bis der Wettkampf begann. Einen Tag vom Wettkampf sind wir dann in ein anderes chinesisches Hotel verfrachtet worden. Eigentlich immer noch mit, nein, bis dahin waren wir in Quarantäne, zumindest in dieser Provinz. Wir haben dann erfahren, dass wir, wenn wir nach Chengdu, die letzte Station unserer China-Reise, umziehen, dass wir dann in eine andere Provinz kommen und da die Quarantäne aber 21 Tage lang ist. Also, dass wir dann wieder in einem Hotel sind, wo wir getrennt von anderen Hotelgästen sind und uns immer noch nicht frei bewegen dürfen. Also frei bewegt haben wir uns auf der ganzen Reise im Grunde gar nicht. Ja, das war, also wir waren immer in Kontrolle. Im Hotel konntest du mit dem Fahrstuhl, mit deiner Zimmerkarte nur in die Etagen, in der es dir erlaubt war. Also einmal das Restaurant, das war dann ein Restaurant, wir durften im Restaurant essen. Das Essen wurde besser und das war schon nicht schlecht.
Und wahrscheinlich ging es dann auch von der Stimmung her ein bisschen bergauf, Richard. Die sportliche Bilanz, die ich würde vorschlagen, die machen wir unseren, wir machen vor Weihnachten noch eine Folge, wo können wir ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Da können wir nochmal eine sportliche Bilanz ziehen von den Finals und auch vom World Cup und vielleicht auch ein bisschen über Macau reden, über dieses neuen Court und dieses neue Konzept. Wir sind mit der Zeit schon relativ fortgeschritten, aber über was wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz sprechen sollten, diese Dimension, du hast schon angedeutet, Peter, mehrere Millionen Euro, die da investiert wurden. In Deutschland kann man sich das ja wohl kaum vorstellen, dass sowas stattfindet in dieser Dimension. Meine erste Frage vielleicht an beide, ist es das denn am Ende dann wert, also auch sportlich oder finanziell? Und meine zweite Frage, ist es vielleicht dann so ein bisschen was, auf was wir uns 2021 auch einstellen müssen, eventuell bei einer WM oder bei weiteren Hubs, wie das ja neudeutsch heißt, oder neuen Bubbles, die dann kommen? Richard, vielleicht du zuerst.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein Riesenaufwand gewesen und ich glaube, es war irgendwie auch nötig, wenn man das mal sieht, einfach, dass gezeigt wird, jawohl, Tischtennis lebt, Tischtennis kann gespielt werden. Natürlich ist dieser Aufwand so groß, dass das wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung ist, sowas eben regelmäßig durchzuführen. Aber je nachdem, wie die einzelnen Quarantänebedingungen verschiedener Länder sind, ist das vielleicht ein Ansatz und möglicherweise auch eine Aussicht auf 2021. Geplant sind Weltmeisterschaften, geplant sind Europameisterschaften. Möglicherweise müssen wir uns hier auf Quarantäne einstellen. Möglicherweise ist auch, wenn ich jetzt auf die Olympischen Spiele schaue, da ein gewisser Erfahrungswert, den man dann mitnimmt, den dann das IOC mitnimmt, ja, auch für solche Veranstaltungen. Und ja, ich glaube schon, dass zumindest ein Teil davon in die neue Normalität Einzug halten wird.
Aber wie war so die Rückmeldung dann auch von unserem Team, so nach dem Motto, ja, okay, wir haben endlich wieder gespielt, wir nehmen diese Maßnahmen in Kauf, oder ob ich das nochmal in der Art und Weise mache, das muss ich mir ganz genau überlegen.
Ja, also ich sag mal, soweit sind, glaube ich, im Augenblick die Gedanken gar nicht gekommen, weil wir haben gesagt, okay, erstmal gut, dass wir uns wieder gezeigt haben, dass wir gespielt haben. Die Frage ist, wie viel von der Normalität, die wir gewohnt sind, geht in die neue Normalität, von der wir jetzt zukünftig sprechen, ein. Vielleicht gibt's irgendwo was dazwischen. Unterm Strich, das sind unsere, ich sag mal, unsere Profis. Wir müssen uns mit solchen Situationen einfach auseinandersetzen. Ich glaube schon, dass auch zukünftig, wenn sowas eben vorbereitet wird, die Jungs und Mädels bereit sein müssen und auch bereit sein werden zu spielen. Wir haben ja die nächste Bubble vor uns mit der Champions League in Düsseldorf, wo man eben eine etwas kürzere Quarantäne hat, wie gesagt, von Land zu Land unterschiedlich. Wir hoffen auf Testvarianten, Testmöglichkeiten, aber ich sag mal, die Quarantäne in dieser extremen Form, ich glaube, da hoffen alle, dass sie nicht nochmal durchführen müssen, aber eine Quarantäne, solange Corona so omnipräsent ist, und das wird es noch einige sein, eine Form der Quarantäne wird es wahrscheinlich auch zukünftig geben und da müssen wir alle durch.
Ja, Peter, du hast bei Ping-Pong gesagt, das Schönste an China oder was du am meisten schätzt, war die Heimreise. Inwiefern war denn dieser Trip so als Resümee trotzdem vielleicht eine Bereicherung für dich? Also jetzt für dich persönlich.
Naja, also man weiß es nicht, wenn man es nicht getan hat. Also das war schon eine Bereicherung, ne? Also hätte ich das abgesagt, die Möglichkeit hatte ich ja von Richard oder von Rossi schon. Das ist aber nicht mein Ding. Also sowas mache ich nicht. Wenn ich sage, ich betreue ein Team und dann betreue ich das. Ja? Dass die dann im ersten Moment schien es ja so, dass sie nicht fahren, dann wäre ich da fein raus. So haben sie gesagt, sie fahren. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du diese Kröte auch schlucken. Das ist dann aber nicht die Frage. Also wenn ich bin da dabei und mache das. Wenn du mich fragst, ob das sinnvoll war, kann ich dir nur sagen, das ist nicht mein Thema. Da habe ich keine Meinung dazu. Ich mache da nur meinen Job. Und aber ob diese Art, so wie es jetzt stattgefunden hat, eine Möglichkeit wäre für Olympia, das möchte ich mal ganz klar beneiden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so etwas durchziehen kann mit der Menge von Athleten, die ja bei den Olympischen Spielen dann noch mal mehr sind. Oder vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft oder bei einem Turnier, wo, was weiß ich, vielleicht 120, 128 Starter sind oder noch mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur, dass es unglaublich viel Geld gekostet hat. In China wurden auch unglaublich viele Leute rekrutiert, da zu arbeiten. Nicht nur dann in Chengdu die Volunteers, sondern davor auch die ganzen Mondmenschen, die da rumgelaufen sind und das ganze Security-Personal und das ganze, also ein unfassbar großes Manpower und Logistik, die dahinter steckt, das kann ich mir bei bestem Willen für größere Veranstaltungen, Größe im Sinne der Menge der Athleten, kaum vorstellen.
Tja, aber du hast auf jeden Fall auf jeden Fall auf lange Zeit was zu erzählen und wir hoffen, dass du, beziehungsweise vielleicht auch wir, deine Tagebuchaufzeichnungen noch veröffentlichen oder dass die der Allgemeinheit zugänglich sind, weil die sind sehr, sehr interessant. Eine gute Story, ohne darauf jetzt näher einzugehen, finde ich übrigens auch, dass ja manche Spieler Tische auf ihrem Zimmer hatten und dass Lin Chunshu, das Nachwuchsstar aus Chinese Taipei, als Zimmernachbar von Dima dann gefragt hat, ob er denn nach 22 Uhr noch Aufschlagtraining machen kann und ob er nicht stören würde. Also da musste ich ziemlich laut lachen. Und von diesen Geschichten finden sich viele in deinen Aufzeichnungen und es ist schon wirklich grotesk, verrückt, aber Richard, irgendwie, man muss auch froh sein dann, dass es wieder losgegangen ist auf internationaler Ebene. Wir hoffen natürlich, dass das für Olympia dann in einem anderen Rahmen möglich ist, denn wenn nur wir drei alle dort wären, dann hoffen wir auch, dass es stattfinden wird. Aber ich denke, da werden die nächsten Monate ja uns viel Gewissheit noch bringen.
Ich hoffe natürlich auch für die Athleten in erster Linie, dass die Olympischen Spiele stattfinden.
Für die sowieso, ja klar.
Also ich hoffe jetzt natürlich, dass sich mit dieser ganzen Corona-Geschichte etwas lichtet oder dass sich da etwas, ja, mein Gott, beim IOC tut sich auch etwas, dass man da mal Klarheit schafft.
Ja, lieber Peter, lieber Richard, Peter, das waren sehr interessante Einblicke, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich hoffe, da können wir noch viel, viel drüber lesen. Es bleibt spannend, auch was jetzt im Dezember passiert in der Bubble in Berlin, in Düsseldorf. Und Peter, vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und diese Erfahrungen uns berichtet hast. Richard, ja, wie verbleiben wir? Gut, oder?
Ja, wir verbleiben gut. Wir verbleiben alle gut. Und wir haben es schon angekündigt, also einer vor Weihnachten geht auf jeden Fall.
Ja, vielleicht bei einem Glühwein in deinem Garten mit entsprechend Abstand, meinst du das?
Das wäre mal eine Überlegung wert. Benedikt, dann musst du aber einen Halspilz mitbringen. Ich bin ja so eine Frostbeule.
Okay, das kriegen wir organisiert. Na gut, in diesem Sinne, Peter, vielen Dank. Richard,
ich danke euch auch
an dich. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht so viel durcheinander geredet.
Ja, zur Not wird es rausgeschnitten, keine Sorge. Ja, okay. vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns, meldet euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.